Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Dieses Mal mit einer Runde kuriose Filmfakten und wir klären unter anderem, warum die Spielzeugversion vom Nimbus 2000 vom Markt genommen werden musste und wie Howard the Duck direkt zu der Gründung von Pixar geführt hat. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava. Es heißt ein weiteres Mal kuriose Filmfakten und diese beiden Kollegen hier rechts von mir dürfen ein weiteres Mal raten, was sich hinter den Fragen verbirgt. Der Marcello ist verhindert, deswegen haben wir den besten Ersatzkandidaten, den man nur haben kann, den Konstantin inklusive Schnubbi. Und meine Frage an euch, fühlt ihr euch bereit für eine weitere Runde kuriose Filmfakten?
Ist es eine Schnubbi-Frage?
Ich befürchte, ich habe keine Schnubbi-Frage drin.
Ja, schlechte Vorbereitung.
Ja, schade, Niklas.
Ich wusste, dass ich komme.
Ja. Aber okay, wir freuen uns trotzdem auf Frage 1.
Gut, wir starten einfach direkt rein. Schnubbi oder nicht? Der Nimbus 2000 war in den Harry Potter-Geschichten ein zentraler Bestandteil der Quidditch-Karriere von Harry. Warum wurde die Spielzeugversion für Kinder vom Markt genommen?
Die Spielzeugversion des Nimbus 2000?
Genau.
Nimbus war der
Besen,
ne?
Mhm.
Ja.
Achso, ich dachte, da kommt noch was. Nee.
Ich dachte kurz, ob es der kleine Ball war. Da hatte ich irgendwie gedacht, es wäre irgendwie Schluckgefahr oder sowas.
Das ist der Schnatz.
Ja, okay.
Oder ein Quaffel.
Jetzt bin ich dabei.
Ich muss immer noch sagen, dass ich die Quidditch-Regeln bis heute immer noch kacke finde.
Die waren auch komplett bescheuert.
Mit dem Snatch, das war immer zu dämlich. Da kannst du den ganzen Rest sparen.
Ja.
Aber
150 Punkte gab es, glaube ich, ne?
Ja. Ja. Aber Nimbus. Ich frage mich jetzt, ist es so ein großer Besen für ein Harry Potter-Kostüm, wo Nimbus 2000 draufsteht? Oder geht es jetzt um ein Lego-Teil Nimbus 2000?
Also ich denke jetzt, es ist ein großer Gegenstand.
Das gebe ich jetzt schon mal. Es ist quasi ähnlich groß wie der Nimbus 2000 im Film. Also
okay.
Es ist kein Mini-Ding. Ne?
Also, so wie ich die Welt kenne.
Das fängt gut an.
Wir werden Produkte tendenziell vom Markt genommen, wenn sie gefährlich sind.
Mhm.
Deswegen meine erste Vermutung, aus irgendwelchen Gründen hat sie herausgestellt, dass dieses Objekt gefährlich ist für Kinder. Zum Beispiel, weil die glauben, der fliegt wirklich und springen vom Haus.
Ja,
nicht schlecht. Oder
der Lack ist giftig.
Oder das fängt an zu brennen, der Lack ist giftig, whatever. Ist das in die richtige Richtung?
Es ist auch die erste Richtung, in die ich gedacht habe, als ich da drüber gelesen habe.
Hat tatsächlich,
tatsächlich wenig mit der Lösung zu tun. Aber ich habe auch direkt gedacht, wahrscheinlich sind irgendwelche Kinder von Häusern gesprungen. Oder waren enttäuscht, dass er nicht wirklich
losgeflogen
ist.
Das heißt, eine Gefahr ist kein Grund. Also irgendeine Art von Gefahr von diesem Gegenstand ist nicht der Grund.
Also da musste Niklas lockt aber direkt, sie lockt die Fragen schon.
Der musste den Begriff Gefahr schon sehr interessant definieren, damit das noch passt. Also ich würde mal Nein sagen, weil es sonst euch auf die falsche Fährte lockt.
Ich bin so ein bisschen dann vielleicht bei was wieder Rechtlichem. Das Nimbus 2000 durfte dann irgendwie aus irgendeinem Grund nicht vermarktet werden, weil J.K. Rowling sagt, nee, das ist mein Ding. Oder, ihr guckt mich zu kritisch an, als dass ich...
Also wenn Konstantin nicht kritisch anguckt, ist er eigentlich gut, weil der kennt die Antwort ja nicht.
Also ich kann, was Rechtliches, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, oder dass der... Vielleicht ist ja auch einfach der Name, dass er nicht unter diesem Namen mehr vermarktet wurde, sondern unter dem Nimbus 2010 oder die haben einen neuen Namen genommen, der einfach ein bisschen schmissiger ist.
Wie hieß denn nochmal dieser bessere Besen später?
Feuerblitz?
Feuerblitz, ja, könnte sein.
Ja.
Ne?
Ja. Gab es also einen Nimbus 2001?
Da gab es irgendwie sowas, ne?
Gab es nicht irgendwann diese Schwarzen, die dann, das waren so dunkle Besen, ich glaube Schwarze, die Draco von seinem Vater dann bekommen hat?
Oder so, in den Filmen waren das so diese schwarzen Besen. Es könnte sein, dass es ein besserer Nimbus war dann tatsächlich. Aber ja, ich sag mal so, Copyright oder sowas oder der Namenstechnik oder sowas führt alles auch auf die falsche Fährte.
Nimbus 2000 ist namenstechnisch ist falsch.
Ja.
Trotzdem, Nimbus 2000, weil ja damals, als Harry Potter rauskam, war ja das Jahr 2000, deshalb ein großes Ding. Jetzt mit einem Nimbus 2000 in 2024, klingt nach einem alten Oldtimer. Das wollte ich noch erwähnen.
Aber das kam jetzt ja auch gar nicht, jetzt war ja nicht dieses Jahr, oder?
Exakt, Konstantin. Guter Einwand, das war tatsächlich nicht aktuell. Also die Geschichte ist schon was älter. Ein bisschen wegdrehen, was die Lösung ist.
Ich hatte noch gedacht, vielleicht, war das ein Besen, der wirklich auch ein Besen ist, oder war das so ein Plastikgegenstand, so ein...
Also, es war zumindest als Spielzeug konzipiert. Es war nicht als Besen konzipiert.
Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Plastikding ist, was innen hohl ist und vielleicht nicht so die höchste Stabilität hat.
Hätte ich jetzt auch gedacht, aber ich dachte, vielleicht ist es auch etwas hochwertiger und das ist wirklich so ein Besenende, das man auch für einen Besen verwenden kann. Und auf einmal haben alle Kinder angefangen, damit sauber zu machen.
Das geht nicht.
Da haben die gesagt, nee, das kann nicht sein.
Das darf nicht sein.
Das ist ja Kinderarbeit. Können wir nicht machen mit unserem Gegenstand.
Was mir an der Antwort gefällt, ist, tatsächlich wurde die Spielzeugversion des Nimbus 2000 zweckentfremdet.
Aber nicht als Sexspielzeug. Niklas.
Tobi, da bist du vielleicht was auf der Fährte.
Ach, herrje. Also wurde das einfach als Dildo genutzt?
Das trifft's nicht ganz. Ich sag mal, es ist ja de facto schon die Lösung. Es war so, dass diese Version von Nimbus 2000 vibriert hat. Also dieser Besen. Und irgendwann haben sich die Verkäufer von diesem Besen gewundert. Zum einen, warum die Leute, die den Besen kaufen, schon etwas älter waren und offensichtlich keine großen Harry Potter-Nerds. Und zum anderen, warum teilweise von Sexshops größere Bestellungen kamen zu diesem Nimbus 2000, der dann weiterverkauft wurde in diesen Läden. Und dann, es war, glaube ich, von Mattel tatsächlich dieser Besen.
Ah, ja.
Und die haben sich gedacht, ja, für unser Image nicht ideal. Das nehmen wir mal raus aus dem Markt. Tja, also das tatsächlich wurde in der Nimbus 2000 da als Sexspielzeug benutzt und das hat nicht so ganz zu dem Image von Mattel gepasst. Krass.
Aber da frage ich mich hauptsächlich von irgendwelchen, die Harry Potter denn kennen und mögen. Oder war der Nimbus 2000 dann besser als so ein standardmäßiger Vibrator?
Ja, also ich glaube...
Hast du einen da vielleicht, wo
wir
es mal...
Können wir einmal...
ich hole mal meinen Nimbus 2000. Ja. Ich glaube, das Problem ist auch halt teilweise, dass das ein bisschen unabsichtlich in die Richtung passiert ist. Weil wenn du dir vorstellst, wie du jetzt so ein Nimbus 2000 versuchst anzuwenden und damit zu spielen, also und dann fängt das Ding an zu vibrieren, das ist vielleicht, hat hier und da vielleicht zu einer Situation geführt, die für die Eltern schwer zu erklären war, dann vor Ort. Und ich denke, da war so, lag die Krux dann im Endeffekt auch vor allen Dingen.
Der Horcrux.
Schwierig. Aber wir gehen weg von Harry Potter und vibrierenden Besenstielen hin zu etwas Rechtlichem. Da, wo ihr so
endlich wolltet. Gott sei Dank. Endlich.
Was ist die Saalkind-Klausel in Schauspielerverträgen? Dazu muss ich sagen, vielleicht spricht man es auch Saalkind aus. Also entweder Saalkind oder Saalkind.
Wie schreibt man das?
S-A-L-K-I-N-D.
Okay.
Und dann Klausel.
Aber das ist ein Eigenname. Also es ist, müsste jetzt keine Bedeutung in irgendeinem anderen.
Ja, das ist schade. Weil da hätte man wenigstens irgendwas gehabt. Saalkind kann der Name von irgendwem sein.
Ja, es ist noch sehr, sehr grob. Deswegen müsst ihr euch da erstmal rantasten.
Also, ist das eine Klausel, die nur in deutschen Verträgen zu finden ist?
Es ist primär in amerikanischen Verträgen tatsächlich.
Und?
Aha.
Der Konzi möchte lösen.
Das ist alles, was ich wissen musste.
Also ich würde davon ausgehen, dass international diese Klausel besteht, aber dieser Begriff wird wahrscheinlich nur da benutzt dafür. Aber diese Klausel oder irgendeine Art der Klausel, die gibt es wahrscheinlich international.
Boah, jetzt könnte man erstmal durchgehen, was alles in einem Schauspielerinnenvertrag drin ist. Was wahrscheinlich schon eine unfassbare Menge ist.
Ja.
Und wir können auch nicht über Mr. Saalkind irgendwie drauf kommen.
Also wenn ihr wisst, wer das ist, dann könntet ihr natürlich der Sache näher kommen.
1986? Nein, ich habe keine Ahnung.
Also, wollt ihr erstmal ins Blaue schießen oder wollt ihr direkt einen Tipp?
Nein, komm, wir schießen ein bisschen, oder?
Ja,
schießt doch erstmal. Schießen können wir blind immer. Schießen ist immer gut, habe ich gehört. Also was hat man alles in so einem Vertrag?
Es hat was mit der Performance des Schauspielers zu tun, dass man eine gewisse Leistung erbringen muss, die vertraglich notwendig ist, damit der Film erfolgreich ist.
Du kriegst das Geld nur, wenn du einen Oscar gewinnst.
Oder du musst einen Standard erreichen in deiner Schauspielkunst, Du musst performen. Die deinen Preis auch wert ist. Du bist ja ein teurer Schauspieler oder eine teure Schauspielerin. Mhm. Finde ich ja cool. Wenn du dann so einfach nur den Tag, weißt du, kommst mit dem Kater an, mhm, nimmst nicht ernst, kennst den Text nicht. Mhm. Wasted time.
Ja, und wasted answer ist nämlich falsch, aber finde ich eine super gute Idee, tatsächlich. Mhm.
Man findet es tendenziell, wenn das der Mini-Tipp ist, den wir haben dürfen, nur in Schauspielerinnen-Verträgen? Oder ist das allgemein so ein Filmbranchending?
Ich vermute, diese konkrete Klausel findet man nur in Schauspielerinnen-Verträgen. Aber es wäre vom Denken her auch möglich, das auf restliche Crewglieder auszuweiten.
Okay. Also es könnte natürlich, das passt nur mittelmäßig, dass man da sowas wie Nacktheit drin regelt. Mhm. Und irgendwann war Mr. Salkind, renommierter Schauspieler, einer der ersten, der nackt im Film zu sehen war. Ja, und der hat da gesagt, das möchte ich hier so und so geregelt haben.
Finde ich auch eine coole Idee. Ja, auch nichts mit der Lösung zu tun. Aber habt ihr noch weitere Ideen?
Ja, zwei kriegen wir noch. Jeder noch eine, oder?
Ja. War das eine geschlechterspezifische Klausel?
Nee.
Also, und heute haben es auch immer noch so gut wie alle im Vertrag. Es war nichts, was irgendwie mal vor ein paar Jahrzehnten.
Nee, das aktuell ist, war. Seitdem ist das, würde ich sagen, so Stand der Technik, wenn man das so sagen kann.
Ich könnte mir schon noch irgendwie, nicht so wie du mit der Performance, aber so eine Art monetäre Sache. Also irgendwann ist ja reingekommen, dass die Leute auch prozentual oder sowas beteiligt werden. Mhm. Aber das ist überhaupt nicht kurios genug.
Ist auch nicht in jedem Vertrag dran. Und,
ja.
Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre so eine Art, auch wenn es wahrscheinlich dafür einen anderen Namen schon gibt, Geschwiegenheitsklausel, dass man nicht was über den Film sagen darf, bis er rauskommt.
So ein NDA-mäßig.
Genau.
So. Finde ich auch nicht verkehrt. Aber ist auch leider nicht die Lösung. Ich gebe mal so ein bisschen Tipps. Mhm. Mr. Salkind war ein Producer. Tatsächlich. Und der hat etwas gemacht, was dazu geführt hat, dass diese Klausel danach eingeführt wurde.
Wahrscheinlich war der schlimmer Finger?
Ganove.
Ein kleiner Ganove, ein Frechdachs.
Das könnte man so sagen, ein kreativer Ganove, so würde ich ihn mal
beschreiben. Das heißt, die Salkind-Klausel ist so eine Art Schutzklausel für die Schauspielerinnen und Schauspieler.
So könnte man es weit formuliert durchaus durchgehen lassen.
Mhm.
Also es ist eher für die Schauspieler zum Schutz da, als für die Studios.
Ist es vielleicht sowas wie, dass wenn Cut gerufen wird?
Jetzt bin ich gespannt.
Weil tendenziell, so wie hier ja auch zum Beispiel, laufen Kameras ja auch bevor es wirklich gefilmt wird, was zur Ausstrahlung kommt. Dass diese Szenen, die nicht wirklich relevant sind, dass man die wirklich vernichten muss, damit nichts vom Schauspieler existiert, was irgendwie rufschädigend wäre.
Also es ist gut, dass ihr diese Klausel nicht unterschrieben habt, denn ich habe noch sehr viel Filmmaterial von euch. Finde ich auch interessant, aber auch tatsächlich nicht die Lösung. Es ist etwas sehr Fundamentales tatsächlich. Etwas sehr Einfaches, wo man eigentlich denken würde,
Selbstverständlich,
und das war das Problem. Die Schauspieler haben etwas für selbstverständlich genommen, was dieser clevere Ganoven-Producer in einem Genie-Anflug einfach außer Kraft gesetzt hat. Bei einem gewissen Projekt.
Ist das ein Projekt, das wir kennen, oder sind wir zu weit in der Vergangenheit?
Es geht um eine Verfilmung von Die drei Musketiere aus den 70ern.
Die hatten auch einen Schnurrbart, ne? War das nicht so?
Ja, das stimmt. Also, Konstantin D'Artagnan. wenn ihr jetzt diesen Film kennen würdet, dann hättet ihr jetzt eine Idee. Ich vermute mal, ihr kennt ihn nicht.
Ich habe nur die ersten beiden gesehen, leider.
Ja, also die ersten beiden, die danach wahrscheinlich 20 Jahre produziert wurden. Es gibt ja so viele Verfilmungen von Die drei Musketiere.
Hast du die zwei Musketiere geguckt? Ne?
Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gesehen. Aber du wolltest jetzt, ich dachte, es kommt ein Tipp jetzt.
Das war der Tipp.
Das ist der Tipp.
Wenn wir den Film kennen würden, den wir nicht kennen, dann wüssten wir.
Ja, ich kann hier ja euch nicht direkt die Antwort deklinieren.
Also, die Schauspielerinnen sind davon ausgegangen, dass etwas selbstverständlich ist, und der hat dann aber frecherweise gesagt, nee.
Ja. Zu was hat denn so ein Producer Zugang, was irgendwie Ganoven-mäßig genutzt werden kann?
Ich glaube gar nicht, dass es so richtig ganovenmäßig ist. Der war einfach nur asozial, ausnutzmäßig.
Oder der hat irgendwie nochmal Gewinn gemacht durch irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, Kleidungsstücke geklaut oder sowas.
Ich sag mal, der hat erschreckend viel aus diesem Film rausgeholt.
Ja, guck mal. Aha. Der hat doch irgendwas mitgehen lassen vom Set, was sie den Schauspielern gehört hat. Oder irgendwelche Sachen aus den Szenen. Und dann hat der
ich hätte jetzt eher an dieses Filmmaterial gedacht. Also fast in
der ja, genau.
Also, Bloopers. Also, dass der das Filmmaterial nochmal zusätzlich für andere Dinge genutzt
hat. Ja, so wie eben, ja.
Oder einen Film mehrfach rausbringen. Nee, sowas macht man nicht.
So einen eigenen Schnitt davon, die Uncut-Version von Musketiere.
Ja, das geht in eine sehr gute Richtung. Ich sag mal, ich gebe noch einen Tipp und dann kommt er vielleicht drauf. Die hatten unglaublich viel Material für die drei Musketiere, sodass die Stunden füllen konnten mit Szenen.
Der hat einfach zwei Filme draus gemacht und die beide vermarktet, aber die Leute nur für einen bezahlt.
Das ist die Sorkin-Klausel. Wie viele Filme du drehst.
Ist das verrückt.
Es war nämlich tatsächlich so, weil die drei Musketiere von 1973, dass sie so viel Material hatten, dass sich der Producer Alexander Sorkin gedacht hat, ja, dann machen wir zwei Filme draus. Hat aber weder den Schauspielern noch vielen halt anderen von der Crew das so bezahlt, als wären das zwei Filme, sondern die haben halt bis zum Schluss gedacht, die haben einen Film abgedreht, wurden für einen Film bezahlt, aber Pustekuchen, Mr. Sorkin hat daraus zwei Filme gemacht. Und deswegen gibt es jetzt die Sorkin-Klausel in Verträgen, wo genau drin steht, okay, dieser Vertrag gilt für drei Filme. So, oder gilt für einen Film.
Interessant.
Und damit die Producer nicht irgendwie so einen Shit durchziehen können. Fand ich auch sehr spannend.
Der gute Mr. Sorkin.
So.
Total der Geschäftsmann, ne?
Ja.
Hat die Chance gesehen.
Diese Producer, die sind halt ausgebuffte Ganoven. Ne? So, und die machen
alle.
Machen alle alles fürs Geld. Wer auch alles fürs Geld gemacht hat, das ist ja famose Überleitung, ist James Gandolfini. Ja. Nächste Frage. Warum zahlte HBO James Gandolfini, dem Hauptdarsteller von Sopranos, einmalig $3 Millionen zusätzlich zu seiner Gage?
Ich habe Sopranos nie gesehen, tatsächlich. Ich wollte es immer mal gucken.
Hast du was verpasst? Ich muss auch sagen, ich hab's auch noch nicht.
Ich weiß auch gar nicht, wo das läuft, wenn ich ehrlich
bin. Ja, HBO, bei Wow Ticket kannst du es, glaube ich, gucken. Shame on you erstmal.
Mhm. Und on me.
Und auf Tobi sowieso, immer ja. Shame.
Shame.
Aber es ist nicht so wichtig für diesen Fakt tatsächlich. Wie so häufig müsst ihr nichts wissen, um was zu lösen.
Ja, das ist
fundamental. Ich steche mal so direkt ins Dunkel. Sopranos war dann ja dann, ich weiß nicht, ob es überraschend war, aber dann doch eine sehr erfolgreiche Show, die auch sehr renommiert wurde. Und aufgrund seiner dann doch herausragenden Schauspielerleistungen, die maßgeblich zum Erfolg der Sendung beigetragen hat, hat er nochmal einen extra Boni bekommen.
Nachdem wir jetzt gelernt haben, dass Producer sehr offenhändig mit ihrem Geld sind.
Ja, das war das Studio. Das Studio hat entschieden. Boah, wir haben damit jetzt noch drei Seasons gewonnen, weil er sowas rausgerissen hat.
Ja, das, ja.
Gehen wir mal eben 100 Millionen.
Herausragende Leistung.
Also, es hat nichts mit seiner Leistung bei Sopranos zu tun. Es war kein Bonus.
Ich hätte auch eher gedacht, vielleicht so eine Art, es ist ziemlich viel dafür, aber so eine Art Schweigegeld oder sowas.
Also, dass er nichts verrät.
Passt auch zum Soprano irgendwie.
Er war so sehr in der Rolle drin. Nicht zwangsweise
Schweigegeld. Studio erpresst. Das wäre richtig geil, wenn er so nicht mehr aus der Rolle rauskommt. Und einfach dazu hingeht, so, ich gebe jetzt 3 Millionen, sonst knallt sie an.
Aber 100 Millionen jährlich?
Was?
Oder nee, was?
Wovon redest du, Tobi? Einmalig $3 Millionen. Ich habe es so vorgelesen.
100 Millionen
jährlich. Ja, das hat er nie gesagt, ne.
Boah, ich habe wieder den Fallklappenmodus.
100 Millionen jährlich? Was? In welcher Fantasiewelt bist du denn schon wieder unterwegs?
Das ist auch krank viel.
Ja, das ist auch wirklich krank viel, habe ich auch nie gesagt.
Mach 1 Milliarde draus, Tobi.
Eine Milliarde jede Woche.
Oh, scheiße, es ist wieder zu spät. Und ich schreibe schon mit und schaff's nicht. Oh, furchtbar.
Es hat nichts mit der Leistung zu tun. Es hat nichts mit irgendwie
Ich hätte, also schweigemäßig, nicht als Schweigegeld, weil er irgendwas gesehen hat, sondern einfach eher so als Zusatzbonusgeld, damit er irgendwelche Dinge nicht macht, wie irgendwo Werbung, irgendwo eine ähnliche Rolle oder sowas, damit Sopranos eigenständig bleibt. In so eine Richtung, denke ich.
Das ist, dann denk mal in die Richtung weiter. Das ist eine sehr gute Richtung.
Ich habe erstmal fertig gedacht, Konstantin.
Boah, ich habe dir gar nicht richtig zugehört. Das
3 Millionen jährlich.
Nein, so fühlt sich das an, wenn du mir nicht richtig zuhörst. Aber das war eine sehr gute Richtung. Vielleicht kannst du den noch weiter ausführen mit Ideen
und Details.
Ja, viel weiter bin ich noch. Also ich fand, ich weiß nicht, in welche von diesen Richtungen ich gehen soll.
Dass er das Geld dafür bekommen hat, etwas nicht zu tun.
Ja.
War dann sehr etwas gute nicht zu tun.
Dass er nicht bei anderen Studios Filme dreht, also nicht bei der Konkurrenz gegebenenfalls. Wie gesagt, nicht ähnliche Rollen.
Es ging nicht um eine ähnliche Rolle. Was könnte
HBO denn? Um die gleiche Rolle.
Nee.
Ah. Nee, der könnte ja sein, von einem anderen Studio ist er gefragt worden, ja, komm, mach mal einen Film in der Rolle.
Das stimmt.
Okay.
Obwohl, ich glaube, da gäbe es wirklich rechtliche Konsequenzen.
Weil einfach, dass der in der Zeit, wo der Sopranos, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln sind es?
Boah, das sind
ein paar. 5, 6?
Nee, es sind noch mehr, glaube ich. Also ich glaube, 10?
Also einfach, dass er in dieser Zeit nichts anderes dreht, damit er so prägnant diesen Charakter darstellt und nicht in einem anderen Film gesehen wird und dann sieht man, ach, das ist ja dieser Schauspieler.
Ich würde es vielleicht sogar noch oder das ist schon richtig.
Oh, du hast recht. 6 Staffeln.
Verkonnt sie nicht ich.
Achso.
Ja. Ich habe überhaupt keine Ahnung.
Ist das schon richtig, was Tobi gesagt hat? Sonst würde ich es noch zuspitzen.
Spitz mal zu.
Ich glaube, der hat 3 Millionen bekommen dafür, dass er nicht geht.
Nee, das stimmt nicht.
Okay.
Es gab eine andere große Serie, wo eine Rolle frei geworden ist.
The Wire.
Nee, etwas in einem ganz anderen Kosmos.
Mm.
Nämlich bei The Office. Steve Carell ist gegangen bei The Office und die haben einen Ersatzmann gesucht.
Die und, Zeit.
Und,
ach so, das ist ja am Ende von The Office. Ja.
Und genau, und James Gandolfini war in Gesprächen und HBO hat das nicht gepasst, weil James Gandolfini für die Sopranos war und die ihn nicht bei The Office sehen wollten in einem anderen Charakter und haben ihn tatsächlich dafür 3 Millionen Dollar gezahlt, dass er das nicht macht. Und da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was denn hinter den Kulissen passiert ist, weil es gibt dann so ganz viele Gerüchte und Theorien, dass irgendwie sich die Producer von den beiden Shows nicht leiden konnten und sich dann so gegenseitig einen reingedrückt haben und so weiter. Aber man weiß es halt nicht genau. Jedenfalls hat er 3 Millionen Dollar dafür bekommen, dass er nicht der Nachfolger von Steve Carell bei The Office geworden ist. Aber crazy.
Aber das ist wirklich crazy.
Stell dir mal vor, du kriegst 3 Millionen Dollar dafür bezahlt, etwas nicht zu tun.
Oder 100 Millionen.
Oder jährlich.
Boah, ich freue mich jetzt schon, wenn ich die Folge angucke, wie du das sagst.
Aber ich freue mich auch beim Schneiden rauszufinden, wie du auf diese 100 Millionen kommst.
Ich weiß es wirklich nicht genau. Ich habe es hingeschrieben und dann stand es da.
Aber interessant im Nachhinein, dass das zum gleichen Zeitpunkt war. Ich hätte das an ganz unterschiedlicher Stelle gesehen.
Der Zeitpunkt ist dabei ein bisschen schwierig. Denn, das hätte ich einmal genauer checken sollen. Das blende ich hier mal ein, wann das genau war. Aber es war nach Sopranos, soweit ich weiß. Also Sopranos war schon abgedreht.
Sopranos durch.
Ich wollte nicht sagen, Sopranos kommen ja viel älter vor
als The Office. Ja. Ja, also und vor allen Dingen, es geht ja auch um die späten Staffeln von The Office, wo Steve Carell dann immer gegangen ist.
Ja.
Ja. Naja, gut.
Wer ist denn der Nachfolger da geworden?
Jetzt stellst du die... Ich werde es einblenden, wenn der Name
ist. Ja, okay. Danke.
Und die Spotify-Freunde, die müssen das einmal googeln. Tut mir leid. So. Weil man kann auch argumentieren, dass danach, ich habe The Office danach auch nie wieder rewatcht. Ich habe es einmal gesehen danach, aber die ersten Staffeln habe ich nur mehrmals angeguckt.
Wenn der Protagonist geht, ist die Show vorbei, ne? Ja. Genau wie bei Two and a Half Men, bei Scrubs.
Bei allem. Aber erklärt mir doch mal. Wie führte der Film Howard the Duck direkt zu der Gründung von Pixar?
What's a duck?
Was? Ich habe 100 Millionen auf der Bühne.
Ich lese nochmal vor. Wie führte der Film Howard the Duck direkt zu der Gründung von Pixar?
Boah, ey, Pixar, da gibt es ja ein ganzes Universum drum an kuriosen Filmfakten,
habe ich
das Gefühl. Also ich kenne Howard the Duck nicht. Ich vermute
noch nie gehört.
Auch eher nicht.
Aber ich kenne die Geschichte von Pixar eigentlich ganz gut.
Ja, dann?
Ja.
Weil das war doch das Spin-off von Steve Jobs, der gekündigt wurde von Apple und dann dieses Studio gegründet hat, was dann Pixar hieß. Und war das vielleicht der erste Film von denen? Ich weiß es nicht.
Ich meine, Toy Story war der.
Oder das. Nee, die Ameisen. Ich sag mal so, als Howard the Duck rauskam, gab es Pixar noch nicht.
Der hat das gesehen, diesen Film, der Steve. Mhm. Mit seinem Rollkragenpulli saß er da.
Auf seiner ersten Vorversion des Apple.
Ja. Und hat das gesehen, war so fasziniert von diesem CGI-generierten Film.
Hat man gesagt, merkt, dass ihr Howard the Duck nicht gesehen habt.
Ja.
Dieses Masterpiece.
Ich freue mich jetzt schon darauf, schon das Trailer-Material reinzuschneiden. Howard the Duck ist schon recht wack.
Das ist die Zukunft des Fernsehens und ich muss mitmachen.
Hm. Ja, also ein Gold Rush. Und ich glaube, bei Howard the Duck ist auch wenig CGI drin. Das ist primär mit Kostümen. Und naja.
Aber war das so ein Zeitrahmen, wann Steve Carell...
Wann wurde Steve Carell von James Gandolfini abgelöst?
Dann das Steve war ungefähr, Jobs. Wo der Nimbus 2000 reingekommen
ist. Das war nämlich die Salkind-Klausel.
Ja, und dann kam die Salkind-Klausel.
Also Pixar, Howard 1990 oder sowas?
Genau, Howard the Duck ist von 1986.
Okay, also immerhin noch halbwegs kurz vorher.
Aber es hat die Richtung, dass das eine Motivation war für die Gründung von Pixar, ist nicht die richtige Richtung generell?
Motivation ist da ein sehr falsches Wort, tatsächlich. Ja. Also
auch im negativen Sinne.
Es hat dazu geführt, aber nicht auf die Art und Weise, dass Steve Jobs jetzt Howard the Duck gesehen hat und gesagt hat, jetzt gründe ich Pixar. Nee.
Ich kann mir vorstellen, dass da was Technisches hintersteckt. Oder zumindest habe ich im Kopf, dass bei der Pixar-Gründung das ja eine sehr große Sache war und so sehr Startup-mäßig zu sehen war, dass da jetzt CGI wirklich im Fokus steht und dass das vorher so gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und vielleicht war Howard the Duck, hat der Typ, der, das war nämlich nicht Steve Jobs, sondern irgendein anderer, vielleicht hat... Oh Mann, Niklas, du darfst mich nicht immer so angucken.
Ich gucke euch an.
Vielleicht hat der halt so ein bisschen... in Howard the Duck irgendwas Technisches gesehen und gesagt, ach cool, damit kann ich dies und das machen und bringe jetzt diese CGI-Sache so viel weiter, dass wir zu Pixar kommen.
Ich freue mich drauf. Ich zeige euch gleich nach der Folge mal ein paar Szenen aus Howard the Duck.
Ja, wir sind so
Es geht eher in die Richtung, dass der Film so sehr gefloppt ist, dass es dazu geführt hat, dass Pixar gegründet wurde.
Was?
Also, und ich gebe einen zusätzlichen Tipp, weil ihr noch sehr weit weg seid.
Was?
George Lucas war in die Produktion involviert von Howard the Duck.
Ist Howard the Duck ein Zeichentrickfilm oder klingt es nur so?
Tatsächlich ist das ein Marvel-Charakter.
Nein!
Und tatsächlich
schließt sich der Kreis.
Könnte man den als einen der ersten Marvel-Filme bezeichnen. Und das macht alles nur noch viel besser, wie dieser Film aussieht.
Hast du den Film geguckt?
Ich kenne nur Szenen aus. Ich habe mir den nie ganz
gegeben. Ich bin höchst interessiert.
Aber ja.
Okay.
War das vielleicht auch so eine Sache, wo man gemerkt hat, wo das Studio gemerkt hat, boah, wir haben jetzt gerade Howard the Duck produziert. Unglaublich teuer, mit George Lucas noch dabei. Sollte das nächste Star Wars werden, voll gefloppt. Und da haben die erstmal gemerkt, wie unglaublich teuer das war, das zu produzieren. Und dann kam die Idee, die Kosten zu reduzieren mit neuer Art von Film, Technologie, Pixar.
Elemente von der Antwort sind gar nicht so verkehrt. Es war nämlich ein riesiger finanzieller Flop. Und George Lucas hatte mit diesem Geld geplant. So. Und diese Ausgangssituation hat zu der Gründung von Pixar geführt.
Ja, das ist ja quasi jetzt schon beantwortet.
Wofür ist George Lucas denn bekannt?
Also es war nach den Star Wars-Filmen oder nach
für den Special ersten, Effects ne? ist er bekannt.
Er ist für Special Effects gegangen, genau, und Lucasfilm vor allen Dingen. Und für Star Wars natürlich auch. Und ich sag mal so, Howard the Duck hat ihn persönlich in finanzielle Nöte, ist vielleicht übertrieben, aber er hat fest mit diesem Geld gerechnet, was von Howard the Duck kommt. Mhm. Und er war gezwungen, Dinge zu veräußern.
Ach, musste der irgendwie hier bei LucasArts was verkaufen? Oder ich weiß jetzt nicht, was dem alles gehört hat. Und dann.
Welche Abteilung würdest du denn verkaufen, wenn das zu Pixar geführt hat?
Die Special Effect Abteilung.
Ja, also Steve Jobs war ein Freund von George Lucas und hat gemerkt, okay, der Kollege ist in finanziellen Nöten. Ich kaufe dir die CGI-Animationselemente von LucasArts ab. Und mach daraus mein eigenes Studio und nenne das Pixar. Und so ist quasi aus Howard the Duck, dem Flop,
indirekt,
entstanden, dass Steve Jobs Pixar gegründet hat, auf der Basis von Lucasfilms CGI-Grundarbeiten quasi.
Ja, interessant.
Ich glaube, ich muss mir nochmal eine Doku angucken über die Pixar-Gründung.
Ich will euch nur einen Artikel aus dem Wikipedia-Artikel von Howard the Duck vorlesen.
Ja.
Der Film war im Jahr 1987 7-mal für die Goldene Himbeere nominiert und gewann diese in den Kategorien schlechtester Film, schlechtestes Drehbuch, schlechteste Special-Effekte und schlechtester Newcomer. Weitere Nominierungen erhielt der Film in den Kategorien schlechteste Regie, schlechtester Song und schlechteste Nebendarsteller.
Schon wichtige Kategorien.
Also, wollen wir uns den Film mal reinziehen?
Ja, finde ich gut.
Ich sehe da großes Potenzial.
Ja. War das ein ernst gemeinter Film oder war das so ein bisschen Satirefilm? Ja,
das Problem ist, glaube ich, dass der Film zum einen schlecht vermarktet war und auch irgendwie, weil der ist so ein bisschen, Howard the Duck, der Charakter ist so ein bisschen satirisch ausgelegt fast schon, weil der ist so super, also jetzt will ich keinen Quatsch erzählen, aber der ist so super führt ein erwachsenes Leben. Also ich glaube, der raucht und der trinkt sehr viel, aber ist halt so eine Ente einfach, die so durch die
normale Welt. Ist eine Ente?
Ja, ja, der Howard the Duck ist eine Ente. Ja.
Okay.
Ja. Und wir können den, also ich würde einsteigen, weil den Film selber habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich hörte schon mehrfach von ihm.
Machen wir nachher einen Termin auch, sehr gut.
Interessant, ich wusste nicht, dass George Lucas und Steve Jobs befreundet waren, zu dem Zeitpunkt schon.
Das fand ich auch interessant. Also ist auch immer, wo so die großen Leute so aus den Zeiten, dann, dass sie sich auf irgendwelchen Partys da kennen, das ist
ja,
naja, kaufe ich dir halt die CGI-Animationsstudios ab von Lucasfilms.
Ja.
Naja. Ja, aber kommen wir von Steve Jobs und George Lucas zu einer anderen Größe der Filmbranche, nämlich Ridley Scott. Pass auf, was du mitschreibst, Tobi.
Steve Jobs.
Warum kaufte Ridley Scott für den originalen Blade Runner Filmmaterial... Oh, da habe ich mich einmal verschrieben. Eine Sekunde. Warum kaufte Ridley Scott für den originalen Blade Runner Filmmaterial von Kubrick's Shining?
Okay.
Filmmaterial? Also wirkliche Szenen, die schon abgedreht wurden.
Ah.
Nicht mehr mobil, ja. Also nicht irgendwie Equipment oder solche.
Nee. Darf ich direkt was oder hast du? Also bei Blade Runner sehe ich natürlich, ich habe mehr den neuen im Blick, aber bei dem alten gibt es ja auch immer diese Werbung und alles Mögliche und alles ist so protzig werbevoll mit fetten Bannern und Blinklichtern und dass da irgendwo was von The Shining war, also Kinowerbung oder irgendwie sowas.
Nee. Und vielleicht auch nochmal zur Erläuterung, er hat wirklich Filmmaterial von den Rollen von Shining gekauft, also von dem Film Shining. Nicht irgendwie Werbematerial über Shining oder sowas, sondern von dem Film Shining hat er das Filmmaterial teilweise gekauft.
Ja, und dass das so als Trailer irgendwo lief?
Ach so. Ja, nee.
Nee.
Okay. Und das guter zweiter Versuch.
Ja, aber stimmt. Stimmt, Trailermaterial wäre natürlich sinnvoll. Ja.
Und ging es um die, Videoaufnahme als solches oder ging es um das physische, die physische Rolle, die
Meinst du, die Filmrolle? Also
ja.
Nee, es ging schon um die Aufnahme.
Es ging um die Aufnahme, also, selbst. Schon,
du meinst, er hatte keine Rollen mehr?
Dann überspiele ich so Shining. Der war doch nichts.
Leute, ich habe so Shining gelöscht.
Ich habe den ersten nicht gesehen im Blade Runner, den originalen. Weil ich denke mir halt gerade, ob es einfach die Szenen genutzt wurden in so Traumsequenzen oder in so Rückblicken.
Ja, ich frage mich jetzt gerade, ob wirklich Szenen genutzt wurden oder ob das eher lernmäßig war.
Ach so.
Aber ja. Ich wüsste jetzt nicht, warum man da die Original-Filmrollen für braucht.
In der Kinofassung, als Blade Runner rausgekommen ist, waren diese Szenen drin.
Okay, in der Kinofassung, jetzt in der neuen Filmfassung nicht mehr oder wahrscheinlich auch noch?
Mag vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung sein.
Aha.
Ging es darum, dass der vergleichen wollte, wie die gefilmt haben, damit das im Kino geil aufgelöst ist und im richtigen Format ist und sowas.
Meinst du, der hat den Zuschauern erstmal gezeigt, guck mal hier, was Kubrick gefilmt hat? So sieht Blade Runner aus.
Ja, vielleicht wurde er gerade auf 16:9 geswitcht oder sowas und er wusste nicht.
Kubrick, hast du Shining gesehen? Nein. Okay. Nein, nein, nette Idee, aber Quatsch.
Wie viele, also weil das weiß ich gerade wirklich nicht, wie viele Jahre nach Shining kam Blade Runner?
Das müsste ich jetzt auch nachgucken, das ist aber keine Relevanz. Also Shining war auf jeden Fall schon draußen.
Ja, ja, okay. Also es wurde Material wirklich von Shining genommen und das war in der Filmversion von Blade Runner zu sehen.
In der Kinoversion, ja.
In der Kinoversion und in der Kinoversion im Film oder gegebenenfalls im Vorspann, Trailer, Nachspann, das wissen wir noch nicht. Aber irgendwie im Film war es zu sehen, wenn man im Kino
war. Es war im Film selbst.
Es war im
Film selbst. Das kläre ich mal auf, bevor ihr da euch verlauft.
Selbst. Und es ist nicht so, dass da irgendwer einen Film guckt oder irgendwas und das so im Hintergrund läuft oder sowas.
Nee, nee, es ist frontal, die Szenen teilweise.
Krass.
Ja.
Kurioser Film. Aber dann ist doch, dann bleibt doch nur die Antwort, offensichtlich hat er Szenen verwendet in seinem Film. Und die, weil das ein cooler Shot war oder weil der es nicht selbst filmen wollte oder konnte, weil vielleicht irgendwas gefilmt wurde, was gar nicht mehr existiert. Vielleicht das Haus von Shining oder sowas.
Guck mal, das waren alles Ideen, waren alle falsch, aber alles gute Ideen.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich in den Film Blade Runner so tief einsteigen muss, aber sind das so in diesen Szenen, wo die prüfen, ob das ein Mensch ist oder nicht Mensch ist? Ich weiß nicht, ob das im alten Blade Runner auch so ist und dass da so Szenen gezeigt werden. Und finde ich
auch interessant.
Die sind ja so extrem, die Szenen wahrscheinlich zum Teil, dass das genug Emotionen rauskitzeln müsste.
Mhm. Aber ne.
Auch nicht. Okay.
Die haben, ich bin schon froh, weil ich dachte, der Fakt wäre zu einfach tatsächlich.
Doch.
Weil Blade Runner ist für eine Sache bekannt, tatsächlich, der alte.
Die haben Subliminal Messaging reingebaut. Immer so Mikroframes von dem Film gezeigt, von The Shining, um so eine eerie Atmosphäre zu erzeugen im Film, ohne dass es wirklich gezeigt wird.
Finde ich auch eine coole Idee, aber ne.
Hast du den Blade Runner, den alten mal geguckt überhaupt?
Oder ich habe selbst den neuen kaum geguckt, wenn ich ehrlich bin.
Ich gebe noch einen weiteren Tipp. Das war ein Blasphemie gerade, fand ich. Mhm. Aber egal. Ich gebe noch einen weiteren Tipp. Es ist wichtig, dass es unterschiedliche Versionen von Blade Runner gibt. Dem alten.
Und zwar die Kinofassung und das, was...
Und den Director's Cut, den man allgemein kennt. Dann gibt es noch eine überarbeitete Version später, aber es geht im Wesentlichen um die Unterschiede zwischen der Kinofassung und dem Director's Cut.
Und im Director's Cut sind diese Szenen nicht mehr drin?
Das ist korrekt.
Das verwundert mich.
Aber dann ging es darum, okay. Er wollte diesen Ton, vielleicht auch die Farbzusammenstellung von The Shining irgendwie so ein bisschen auch erzeugen im Kino, weil das eine coole Atmosphäre war.
Ist auch lustig, ist nicht der Grund, aber tatsächlich hat später Ridley Scott bei einer erneuten Überarbeitung von dem Film nochmal die Farbsättigung geändert, was zu einer wieder anderen Version von Blade Runner geführt hat. Aber das führt jetzt hier an der Antwort vorbei, tatsächlich.
Boah, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen lost, weil okay, ich nicht ganz weiß.
Ich gebe noch einen weiteren Tipp. Ich sag mal, das ist aus der Not heraus entstanden, weil Ridley Scott auf etwas reagieren musste, was vom Studio kam.
Ah, er musste eine gewisse Länge erreichen mit dem Film und hatte keine eigenen Szenen mehr.
Einfach ein bisschen Shining.
Deswegen einen anderen Film nochmal reingemacht.
Einfach die
Duschszene. Finde ich auch eine spannende Idee. Was könntet ihr euch denn vorstellen, wenn ihr so euch einen Blade Runner, also generell vom Vibe, vom Feeling her vorstellt, und vorher gab es ja keinen Blade Runner, war ja der erste. Mhm. Was könnte so ein Studio sagen, wenn die den Film gesehen haben?
Zu depressing.
Zu depressing.
Zu depressing.
Was könnte man denn ändern, damit es nicht so depressing ist?
Einen Horrorfilm reinschneiden.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Guter Punkt. Guter Punkt. Nee, aber man könnte ein anderes Ende reintun. Und deshalb bin ich wirklich fasziniert, dass ich das noch nie gehört habe. Blade Runner, die Kinofassung, hatte ein anderes Ende als Blade Runner, der Director's Cut, wo die mal schön aus der verregneten, dunklen Stadt rausfahren in die Berge. Und mit einem Voice-Over von Harrison Ford darüber, dass alles gut wird und schön wird.
Und das waren Szenen aus The Shining.
Teilweise.
What?
Ja. Ja. Es war so, dass bei den Probescreenings, die ja immer gemacht werden, die Leute halt gesagt haben, Blade Runner ist zu deprimierend, ist zu düster, macht uns fertig. Und dann hat das Studio gesagt, hör mal, Ridley Scott, komm mal ran auf den Meter. Du machst jetzt irgendwie hier ein Happy Ending. Irgendwas mit Bergen oder so. Das war wirklich so. Und dann hat Ridley Scott halt Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und dachte, was soll ich denn hier mit Bergen machen? Oder sowas. Und hat sich halt irgendwie daran erinnert, dass Kubrick dafür berühmt war, noch sehr viel Filmmaterial zu haben, ja, das nicht direkt in den Film verwendet wurde. Tatsächlich Shining, also, aber es war okay. Filmmaterial. Und hat daraus sich halt ein Happy Ending gebastelt. Und wenn ihr, es gibt diese, kann man sich teilweise auf YouTube noch angucken, dieses alte Ende, das fällt so raus. Das ist ja, so
ein
unglaublicher Stilbruch auf einmal. Das fällt einem auch auf, dass das nicht also aus einem Guss kommt. Und dafür wurde der Film am Anfang auch massiv kritisiert für dieses Ende. Und dann kam halt irgendwann Ridley Scott mit dem Director's Cut, den wir heute alle kennen und lieben zumindest.
Aber da waren dann ja die Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht mehr zu sehen. Das war dann einfach eine
Endszene. Ja, das ist halt teilweise. Also die großen Shots sind dann aus Shining, so, also wo dieses Gebirge gefilmt wird und so weiter. Also da haben sie ein bisschen getrickst hier und da noch, aber ja.
Das ist ja interessant.
Crazy.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das günstiger ist für die, als einfach mal kurz mit dem Helikopter über den Berg zu fliegen und...
Nee, es war eine Zeitsache tatsächlich.
Also die Schnelligkeit.
Oder? Ja, genau. Du musst dir vorstellen, der Film war fertig. Die zeigen das in einem Testpublikum und die kommen raus und sagen, das Ende gefällt uns nicht, ist deprimierend. Und sagt er, ja, aber der Film kommt in 2 Wochen raus.
Hast du doch nochmal?
Ja, dann musst du irgendwie dir Filmmaterial
besorgen. Das ist krass.
Ach, geil.
Ja. So, das war schon unsere Nummer 5 tatsächlich. Das heißt, es ist nur noch eine über. Und die mir auch besonders gefallen hat. Warum ist ein Film von Adam Sandler eine Inspiration in der Medizin gewesen?
Ist es Jack und Jill?
Es ist nicht
Jack und Jill. Ich habe einen Film noch mit Adam Sandler im Kopf. Das ist Klicks.
Klick?
Klick.
Mit der Fernbedienung, ne?
Mit der Fernbedienung, bevor er zurückgespult wird.
War ganz cool. Den mochte ich eigentlich.
Den mochte ich auch. Jetzt ist die Frage, Konsti, wie kann man das medizinisch nutzen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Da muss mir schon entgegenkommen.
Ich habe auch an Klick gedacht, weil das der einzige Film ist, der irgendwie so ein bisschen Gehalt hat, so von den alten Adam Sandler-Filmen. Mir fällt nur noch sowas wie Grown-Ups ein. Mit den 4 alten Kevin James auch, die dann irgendwie so.
Oh, das ist aber so ein ganz furchtbarer dann, ja.
Aber 50 die sind ja,
erste Dates gibt es noch mit Drew Barrymore. Da geht es zumindest um, die vergisst immer alles. Die hat eine Kurzzeit. Oh, wie war das denn? Ich glaube, die hat nur das Kurzzeitgedächtnis funktioniert noch und die hat ihr Langzeitgedächtnis verloren und dann daten die sich 50 Mal. Irgendwie so. Wäre zumindest ein halb medizinischer Hintergrund.
Könnte man ja mal verfolgen.
Aha.
Ja, verfolgt das mal, Tobi.
Ja. 50 erste Dates. Ich gebe dir noch ein paar Infos.
Mhm, gern.
Und dann spielen wir uns da gegenseitig den Ball hin und her.
Ja, auf das Zusammenspiel bin ich gespannt.
Das Ding ist, den Film habe ich... Ich weiß noch eine Szene von dem Film, wo Adam Sandler nachher mit im Boot fährt und... irgendwie sind die Beach Boys oder irgendwas zu holen. Wouldn't it be nice? Das hilft dir jetzt wahrscheinlich nicht.
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es um eine spezielle Szene geht. Das wäre, glaube ich, zu gemein von Niklas. Ich glaube, es geht...
Es ist aber wahrscheinlich dann ist dieses Gedächtnis Ding im Fokus. Vergesslichkeit, Alzheimer, wohin auch immer das geht.
Du bist dran, Tobi, bleib dran.
Ja.
Du verbeißt dich da.
Aber wie das eine Inspiration für die Medizin sein kann. Das ist halt so ein Ding. Also es kam mir jetzt nicht auf einmal eine Psychologin vorbei oder irgendwer hat gesagt, ach, das ist ja eine gute Idee. In diesem Adam Sandler-Film, das übernehmen wir mal. Also so gut kann der Film nicht sein.
Wie gesagt, der Begriff Inspiration ist natürlich weit auszulegen.
Die haben den Film genutzt, auch für eine groß angelegte Teststudie im echten Setting, zu was Gedächtnisverlust im Alltag bedeutet.
Ich würde das so weit gelten lassen, dass der Film war eine Inspiration für ein größer angelegtes Experiment.
50
erste Dates.
Vielleicht so Leute, die Gedächtnisverlust haben und dann haben die immer eine Person wieder reingeholt, die die mal geliebt haben oder irgendwas und haben dadurch Tests durchgeführt und geguckt, ob Liebe den Gedächtnisschwund überwinden kann.
Das gefällt mir sehr gut.
Es ist de facto die Lösung, weil es im Detail halt sehr schwer zu finden ist. Aber tatsächlich war es wohl so, dass 2015 wurde eine Studie durchgeführt mit Demenzkranken, wo denen täglich erstmal als allererstes ein Video vorgespielt wurde, wo die ihre Liebsten,
ja,
wo die ihre Liebsten sehen und so, also sag ich mal so die Highlights ihres Lebens nochmal gezeigt bekommen. Und es hat in New York stattgefunden, in dem Presbyterian Hospital. Und, oh ne, Entschuldigung, im Hebrew Home in Riverdale in der Bronx. Da habe ich mich einmal, weiß ich einmal. Aber Bronx ist ja auch in New York. Oder? Ja, ne? Die Bronx ist in New York, ne?
Ja, ich glaube ja.
Naja, auf jeden Fall wurde dann die Directorin von diesem Programm gefragt, wie sie auf diese Idee gekommen ist und so. Und meinte, ja, 50 First Dates, also dem Adam Sandler Film. Das war die Inspiration dafür und da haben die halt dieses Experimentelle daraus entwickelt. Und ja, ich konnte jetzt leider nicht genau rausfinden, wie effektvoll das war. Es war eher so eine Studie, um rauszufinden, generell, ob das irgendeinen Unterschied macht. Aber es ist wohl auf sehr positive Rückmeldungen gestoßen, so im ganz Groben tatsächlich.
Aber mir kommt das gerade wieder in den Kopf, nämlich, dass der Adam Sandler ihr dann irgendwann immer so ein Video zeigt und dann guckt ihr jeden Morgen immer das gleiche Video, um erstmal darüber klarzukommen, dass sie mit dem zusammen ist und so.
Ja, also
war ein bisschen weird auch.
War eine
so ein gefälschtes Video. Nee, wir sind mit mir zusammen, schon seit Jahren.
gefällt mir auch nicht, ja. Jokes on you.
Und ich weiß, irgendein Walross gab es noch. Aber jetzt.
Ja, das ist immer das Problem, wenn man sich nur so an so ganz wenige Sachen von den Filmen erinnern kann.
Aber gut, Tobi. Ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir die Frage so schnell beantworten.
Ich war auch begeistert, dass du auf einmal mit 50 ersten Dates um die Ecke kamst. Da wäre ich nämlich jetzt nicht so.
Ich kenne
Adam Sandler-mäßig so schnell aufgekommen.
Ich glaube, dass das einer der wenigen Filme ist, die wir damals auf einem Datenträger hatten. Okay. Das ist mein Bruder und ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, da guckt man alles, was auf der Festplatte drauf ist. Aber ich habe den gar nicht schlecht in Erinnerung. Also es ist auch eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber für so eine Rom-Com.
Ich glaube schon, der war ganz solide. Aber es ist halt ein Adam Sandler-Film noch.
Ja.
Bleibt es halt.
Genau. Und wir würden vorschlagen, ihr guckt euch jeden Morgen dieses Video hier an. Das ist gut für den Algorithmus, tatsächlich. Ja. darüber hinaus könnt ihr uns wie immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auf irgendeinen von den kuriosen Filmfakten direkt gekommen wärt und ob ihr die Originalversion von Blade Runner gesehen habt, wie diese beiden Herren hier rechts von mir und offensichtlich nicht haben.
Und ob ihr den Nimbus 2000 zu Hause habt.
Genau, davon wollen wir aber kein Video. Und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
Rap, rap, rap.
Das ihr habt. Rap, rap, rap.